So Leute, was geht? Niklas hier vom PPF Germany. Wir wollen heute mal einmal über unsere Lehren sprechen, die wir so aus dem Coaching für das PFV Teil 1 bis 3 vom KSK gesammelt haben in den letzten Jahren. Mit dabei haben wir unseren Head Coach, den Paul. Der wird sich gleich auch noch selber vorstellen. Und wir wollen euch einfach, wie gesagt, mal so ein paar Learnings geben, die wir festgestellt haben, was halt wichtig ist bei der Vorbereitung für das PFV. Ich würde sagen, du kannst auch noch ein paar Worte zu dir selber sagen und dann starten wir schon direkt rein.
Sehr gerne. Also ich bin Paul, Headcoach bei PPF. Im Schwerpunkt mache ich AV-Vorbereitungen im Bereich Polizei und Militär sowie das Thema Mindset zusammen mit dem Markus Gaul, unseren Ex-KSK-Soldaten, und habe dementsprechend in den letzten Jahren relativ häufig das PFV entweder selber als Trainer begleitet oder halt über mein Trainerteam mitbetreut. Genau, dementsprechend bin ich heute da, um ein paar Learnings mit euch einfach zu teilen, die mir jetzt aufgefallen sind, weil man wenn man halt jeden Tag an sowas arbeitet, sieht man irgendwann gewisse Muster und dementsprechend kann das dem einen oder anderen auf jeden Fall weiterhelfen. Ich habe euch ja versprochen, also die mir bei Instagram folgen, bei 1000 Abonnenten gibt es auf jeden Fall ein Video und einen Beitrag. Ne? Hier ist der erste Teil auf jeden Fall und genau.
Genau, also das PFV ist ja relativ neu noch, es wurde erst vor ein paar Jahren geändert. Die alte Höllenwoche, die es ja noch früher gab, die ihr auch wahrscheinlich aus den ganzen Dokus kennt und so, die gibt es ja so nicht mehr, habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Jetzt hatten wir schon ein paar Durchgänge bei uns im Coaching, haben dementsprechend noch schon einfach ein bisschen was gesehen, was so stattfindet. Was würdest du sagen, sind so die größten Änderungen im Vergleich zur alten Form?
Also die größte Änderung ist, dass im neuen PFV auf jeden Fall der 360-Grad-Athlet geprüft wird bzw. gefordert ist. Es ist halt deutlich komplexer in der Breite geworden, was die Tests angeht. Es reicht nicht mehr nur, dass man zum Beispiel Marschfestigkeit trainiert und Ausdauer, sondern alleine schon im PFV 1 werden halt wirklich sehr verschiedene Tests durchgeführt, um einfach zu schauen, wie ist die Gesamtathletik, sage ich mal, des taktischen Athleten in dem Fall, beziehungsweise des Bewerbers dann. Und das ist ein deutlicher Unterschied im Gegensatz zum ersten Teil. Ich habe auch auf der Website gelesen, dass das auch genauso gewollt war, weil man halt gesehen hat, dass Ausdauersportler da mal relativ einfacher durchgekommen sind als jetzt der Krafttyp. Ne? Mhm. Und das hat sich halt maßgeblich verändert. Das heißt, das AV wurde mehr angeglichen an den mittlerweile internationalen Standard der taktischen Fitness, wo man halt so mehr den Approach aus dem Profisportbereich fährt und halt wirklich auch auf Sachen wie Koordination, Gewandtheit und auch teilweise kognitive Leistung einfach guckt.
Ihr habt jetzt ja schon einige Leute, so einige Durchgänge mitgemacht mit Leuten von uns, die dabei waren. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Learnings erstmal, die du jetzt daraus ziehen konntest als Head Coach?
Also das Allerwichtigste zu Anfang ist, dass man halt versteht, dass das eigentlich der Profibereich ist. Was heißt eigentlich? Also es ist der Profibereich. Jeder, der zum Beispiel Profifußball sich anschaut oder Profifootball oder Profiboxen oder keine Ahnung, der wird verstehen, was ich meine, wenn ich das sage. Denn es ist halt praktisch die Elite. Ne? Es wird auf hochspezialisierter Ebene gearbeitet und dementsprechend muss halt auch die Vorbereitung gegliedert sein. Das bedeutet verschiedene Phasen so einer Wettkampfvorbereitung, die man halt angeht, also die man halt periodisieren kann. Und da gehört zum Beispiel eine Phase dazu, wo man Ressourcen aufbaut, ne? Zum Beispiel Muskulatur, zum Beispiel Maximalkraft, dass man halt dann eine gewisse Basis hat, den Körper stärkt für das, was kommt. Und dann gibt es eine Phase, wo man deutlich, deutlich härter trainiert und in dieser Phase nimmt man dem Körper eigentlich mehr Ressourcen, als dass man sie wirklich aufbaut, um halt dann am Wettkampftag beziehungsweise dann beim PV1 zum Beispiel halt die maximale Leistung bringen zu können. Ne? Und wo viele halt den Fehler machen ist, dass man in dieser spezifischen Wettkampfvorbereitung meinetwegen 6 Monate vorher dann noch irgendwelche Basissachen abstellen muss und gar nicht mehr die Zeit hat, dann noch wirklich diesen Leistungsaufbau komplett auf die Spitze zu treiben, um dann in der Bestliste zu bestehen. Das heißt, es ist auf jeden Fall wichtig, das Learning, was man daraus zieht, wirklich rechtzeitig mit der Vorbereitung anzufangen, Jahre vorher schon teilweise die Basis zu legen und nicht erst zu sagen, okay, ich will jetzt in diesem Jahr teilnehmen, jetzt fange ich mal langsam an, mich mit dem Sporttest zu beschäftigen, sondern dass man halt schon gewisse Grundwerte hat, zum Beispiel Klimmzüge, wenn ich schon mit 15 Klimmzügen im Maximum oder mit 18 in so eine spezifische Wettkampfvorbereitung reingehe, ne, die dann vielleicht in der spezifischen Phase auf 20 oder noch mehr hochtrainiere, dann bin ich da schon auf jeden Fall im grünen Bereich. Ne, im Unterschied zu demjenigen, der jetzt mit 5 in die spezifische Wettkampfvorbereitung reingeht und dann muss man da noch einen Fokus setzen und hat dann wieder Trainingszeit woanders, weil ein Tag hat auch nur 24 Stunden. Ne? Das ist so das Learning Nummer 1, sage ich mal.
Okay, du hast mir eigentlich schon die eine Frage so ein bisschen weggenommen. Und zwar bekommen wir ja immer wieder Fragen wegen der Vorbereitungszeit. Ich weiß, das kann man nicht pauschal beantworten, sage ich auch immer, es kommt halt drauf an. Was würdest du aber so sagen, ist so die durchschnittliche Vorbereitungszeit von einem normal fitten Athleten, ohne jetzt da Details nennen zu wollen, bis hin zu einer Form, wo er eine gute Chance hat, PFVT1 zu bestehen?
Ich würde sagen, grob 1,5 Jahre. Da macht man erstmal 6 bis 9 Monate Grundlagentraining im Bereich Ausdauerkraft. 1,5 Jahre würde ich schon sagen. Natürlich, wie du selber gesagt hast, es gibt natürlich dann wieder Nuancen, wie zum Beispiel, passt die Technik beim Schwimmen? Hat man schon eine Erfahrung mit Apnoe? Wie sieht das mit der Marschfestigkeit aus? Aber 1,5 Jahre würde ich da schon grob vorschlagen. Und da komme ich halt auch zum nächsten Learning. Es ist halt extrem wichtig, dass man diese Vorbereitungszeit auch wirklich nutzt, um sich halt schon mal Routinen aufzubauen. Weil bei vielen ist es auch einfach so, dass sie dann sagen, okay, in 6 Monaten nehme ich teil und jetzt beschäftige ich mich mal mit meiner Ernährung, ne, weil ich trainiere jetzt härter, das heißt, ich muss da jetzt irgendwie noch was nachsteuern, mir irgendwelche neuen Routinen aufbauen und so. Und ich habe halt gemerkt, dass diejenigen, bei denen das halt schon alles gesessen hat, ne, dass es halt deutlich leichter war. Denen gibt man dann einen Trainingsplan, die haben alle ihre Routinen schon, da muss man nichts mehr großartig abstellen und dann wird einfach nur noch das Ganze integriert und dann hat man halt eine einfachere Wettkampfvorbereitung auf jeden Fall, als bei denjenigen, die dann noch irgendwas sich mit irgendwelchen Themen beschäftigen müssen, wie zum Beispiel Ernährung und so, und das funktioniert halt nicht. Ne? Und deswegen, sage ich mal, so für normal fitten Athleten 1,5 Jahre, wenn man jetzt wirklich von Null auf arbeiten würde, dann dauert das schon 4, 5, 6 Jahre vielleicht sogar, weil man noch bedenken muss, dass sowas wie Knochen, Knorpel und sowas, ne, alles, was dann beim Marschieren irgendwann wichtig ist, das braucht seine Anpassungszeit, das funktioniert nicht so wie ein Muskel, wo man nach ein, zwei Monaten als Anfänger schon irgendwelche Fortschritte sieht, sondern da muss sich halt alles wirklich anpassen und da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man halt zu spät anfängt, beziehungsweise zu früh in sowas reingeht, dass man dann halt wirklich Probleme mit den passiven Strukturen bekommt und sich dann relativ schnell verletzt. So, ne?
Was würdest du sagen, ist so der Hauptgrund, warum Leute scheitern dann? Egal ob in PFV 1, 2 oder auch sogar in 3?
Es ist einfach wirklich kognitive Vorbereitung bisher gewesen.
Okay, also kognitive Vorbereitung sprechen wir eh auch mega oft drüber, haben wir auch mehrere Workshops zugemacht. Ja. Was kann man sich so darunter vorstellen? Also die meisten können sich darunter nichts vorstellen, wenn wir diese Workshops machen. Fragen wir halt immer wieder nach, jo, hey, hast du schon vorher was gehört? Schreibt mal eins in den Chat rein, ja oder nein. Und da kommt halt immer raus, wenig von gehört, gar nichts von gehört. Was kann man sich so ganz kurz gesagt darunter vorstellen?
Ja, also im PV1 vor allem ist das Thema halt oftmals der Computertest tatsächlich. Das ist einmal der Cut-Test, aber das ist nicht derselbe Cut-Test. Ich glaube, das verwechseln viele. Das ist nicht 1:1 derselbe Cut-Test wie den man macht, wenn man hier gerade FWDL oder so machen will. Ne? Der ist da deutlich komplexer und Cut-Test kann sich ja auch variieren. Das bedeutet, die Übungen da sind da teilweise deutlich breiter. Ne? Vor allem zum Beispiel das Thema technisches Verständnis, kann ich schon mal hier droppen, außerhalb des Coachings, ist da deutlich, deutlich breiter und auch deutlich schwieriger. Ne? Dann sowas wie Matrizen und so, das hat auch den einen oder anderen rausgehauen. Und da sind halt noch 1, 2 weitere Tests, wo es halt um Reaktion, aber auch teilweise Wahrnehmung angeht und auch teilweise Parallelwahrnehmung. Das heißt, es gibt irgendwelche Aufgaben, die man machen muss am Computer und parallel muss man eine andere Aufgabe machen. Das haut auf jeden Fall viele raus. Und der Koordinationsparcours ist gar nicht mal zu unterschätzen. Ich weiß, dass auf der Website gesagt wird, dass man sich darauf nicht vorbereiten kann. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich aber ganz genau, dass man sich darauf auch von Null auf vorbereiten kann, selbst wenn man noch keine Ballsportart oder so gemacht hat. Ne? Das haut auch wirklich den einen oder anderen raus, weil wie gesagt, im Endeffekt ist das alles trainierbar, vor allem beim PV1, aber die Leute machen es teilweise nicht, weil sie ja halt denken, okay, ist halt so ein Nebendetail, das werde ich dann schon abreißen. Aber ihr müsst euch ja vorstellen, an diesen Tagen, ihr werdet nicht eure allerbeste Leistung bringen, ihr seid auf jeden Fall auf Schlafentzug. Also ihr werdet auf jeden Fall nicht gut schlafen die Nacht vorher, das weiß ich. Das liegt daran, dass ihr vielleicht nicht unbedingt in einem warmen Zimmer untergebracht seid. Ne? Dann seid ihr aufgeregt, das wird euren Schlaf sowieso noch ein bisschen beeinflussen. Ihr seid auch am Tag aufgeregt, das ist eine ganz andere Geschichte, zu Hause vorm Laptop zu sitzen und da kognitive Übungen zu machen, wie wenn es jetzt halt wirklich scharf geht. Da gibt es auch Mittel und Wege natürlich, dass man das alles abfängt, damit halt die Nervosität und die Angst, die man hat vor dem Scheitern, dass die euch nicht übernimmt. Und genau deswegen ist es halt einfach wichtig, dass man sich gewisse Kapazitäten schafft und dass man halt nichts dem Zufall überlässt. Das heißt, egal wie klein dieser Test ist oder egal welche Tests da gefordert sind, dass man sich mit allem beschäftigt hat und mit allem eine gewisse Sicherheit drin hat, dass man das halt auch an seinem schlechtesten Tag immer noch so performt, dass man in der besten Liste weit oben steht. So, ne? Das ist vor allem beim PV1 das Thema. Und das PV1 ist wirklich nur das Ticket, wo man halt sieht, okay, ist der grundsätzlich kognitiv und auch von der Breite der Fähigkeit dazu geeignet, um uns zu zeigen, was er im PV2 wirklich richtig drauf hat. Ne? Und im PV2 ist dann natürlich ein höherer Marschanteil mit drin, da sind auch wirklich Belastungsphasen mit drin, da sind Einzelprüfungen mit drin, da müssen Sachen wie Orientieren und so sitzen. Da sind dann teilweise auch Parcours mit drin, die dann auch auf Amphibik gehen, das heißt auch Schwimmen und Apnoe-Anteile. Und da darf man halt auch nicht den Fehler machen, dass man jetzt nur auf PV1 trainiert. Und dann nach dem PV1 ist es PV2. Das kann man zwar schieben, aber bei vielen ist es dann relativ zeitnah auch. Und dann erst anfängt mit Schwimmtechnik oder so. Das ist dann halt auch wieder eine Baustelle, die ich mir irgendwo aufmache. Und das ist halt schwierig. PV3, können wir jetzt in der Öffentlichkeit nicht drüber sprechen. Gibt es auch so ein, zwei Tricks, sage ich mal. Aber ist halt grundsätzlich geheim auf jeden Fall. Und dementsprechend, genau. Aber das ist so der größte Punkt, wo ich sage, kognitive Vorbereitung hat wirklich die meiste rausgehauen.
Okay, letzte Frage würde ich jetzt noch stellen, und zwar das AV vom KSK geht ja mehr als auch in die Richtung GSG 9. Ja. Wo sind da trotzdem jetzt noch so Unterschiede? So, gibt es da Unterschiede? Wenn ja, welche?
Ja, also der größte Unterschied ist tatsächlich, dass der Marschanteil halt deutlich höher ist auf jeden Fall. Also es ist ein deutlich höherer Marschanteil. Das ist in der Vorbereitung dann wieder ein bisschen anders, weil ein Marschtraining halt generell sehr viel Zeit frisst. Vor allem alles, was über 20 Kilometer geht oder so. Das nimmt den ganzen Trainingstag plus meistens den Tag noch danach. Und da ist halt ein Riesenunterschied. Aber ansonsten hat man auch diesen Schwerpunktwechsel vom PV1 aufs PV2, wo man halt wirklich dann massiv mehr Marschanteil drin hat als im ersten Teil und massiv mehr Schwimmen drin hat als im ersten Teil, wo man halt den Switch halt wirklich hinbekommen muss als Trainer, sage ich mal. Während man bei der GSG 9 schon auf den ersten Teil praktisch die AE mit vorbereitet. Bei der GSG 9 ist die AE, da, also eine Verwendungsfortbildung, bei denen praktisch sind halt relativ viele Tests noch mit drin, die halt vorher noch nicht mit drin waren. Aber die decken sich teilweise mit dem, was man vorher in der Vorbereitung schon macht. Das heißt, da muss man nicht mehr so krass den Schwerpunkt im Training wechseln, sondern eigentlich nur 1, 2, 3 Parameter verändern. Und dann hat man eigentlich den Outcome, den man haben möchte. So. Mhm. Ne? Und das ist halt der Riesenunterschied zwischen diesen beiden Geschichten. Aber eben vor allem der Marschanteil, der dann natürlich das Training signifikant verändert und auch die körperlichen Anforderungen, weil im PV1 zum Beispiel wird Bankdrücken gefordert, aber keine Unterkörperübung. Also da macht man kein Squatten und kein Deadliften oder so. Nichtsdestotrotz sind das extrem wichtige Übungen, um dann halt im zweiten Teil überhaupt durchzukommen, weil man braucht Unterkörperkraft. Ne? Es geht halt nicht ohne. Und das ist halt auch nochmal so ein Learning, was ich jetzt nochmal als Abschluss mitgeben kann. Nur weil nur Bankdrücken gefordert ist, heißt es nicht, dass es die einzige Übung ist, die ihr machen solltet, sondern ihr solltet euch immer ganzheitlich und 360 Grad vorbereiten. Das heißt, ein vernünftiges Unterkörper-zu-Oberkörper-Verhältnis haben, was die Kraft angeht, weil euch das nachher bei der Marschfestigkeit, was ja eigentlich die Zusammenfassung aller eurer Fähigkeiten ist, einfach auf die Füße fällt.
So, ich denke, das waren auf jeden Fall einige Insights, die so noch nie irgendwo veröffentlicht worden sind. Wenn ihr davon mehr haben wollt, wir machen, wie gesagt, solche Workshops, also im Grunde Online-Vorträge, einmal pro Monat. Und da sprechen wir genau über sowas, also das KSK-PV, über das ERV, der GSG 9, der BFI und über andere. Ist kostenlos, so euch einfach ein bisschen zu zeigen, wie wir arbeiten, was unsere Schwerpunkte sind, unsere Arbeitsweise sind. Und wenn ihr darauf Bock bekommt, dass wir dann gegebenenfalls sogar enger zusammenarbeiten. Wenn ihr Fragen habt zu dem Ganzen, kommt da gerne rein. Link dafür ist hier in der Beschreibung. Und ansonsten kommentiert gerne. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein.